im Neuen Testament verwendet werden. Wir haben Gemeinde gesehen als Braut Christi. Wir haben Gemeinde gesehen als Tempel Gottes. Und heute wollen wir mal ein weiteres Bild betrachten, nämlich Gemeinde als Familie. Dieser Gedanke ist ein Gedanke, der häufig vorkommt im Neuen Testament. Es gibt einige Stellen, wo das sehr ausdrücklich auch thematisiert wird. Aber was vor allem auffällt, ist, dass es ein Thema ist, was eigentlich im gesamten Neuen Testament vorausgesetzt wird. Die häufigste Bezeichnung für Christen im Neuen Testament ist das griechische Adelphos, was so viel bedeutet wie Brüder, Geschwister. Das ist die häufigste Bezeichnung für andere Gläubige. Paulus verwendet den Begriff mindestens 60 Mal in seinen Briefen. Geschwister, Familie. Aber was ist Familie? Genau. Was stellen wir uns unter Familie vor? Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, welche Erfahrungen wir selbst gemacht haben mit unserer Familie. Unsere Prägung. Aber was meint die Bibel, wenn die Bibel von Familie spricht? Gemeinde als Familie. Es ist eine Herausforderung, biblisch zu denken. Zum Teil auch einfach, weil die Zeiten sich geändert haben. Was hat sich Paulus unter Familie vorgestellt? Wie war Familie damals und was ist Familie heute? Auch da hat sich viel geändert. Nur zwei Aspekte, die das verdeutlichen können. In der Antike bedeutet Familie zusammen wohnen. Es gab vielleicht reiche Menschen, die sich den Luxus leisten konnten, einsam zu leben. Aber für die meisten Menschen war das gar nicht erreichbar. Es gibt die ganz nette Geschichte von Jesus in Lukas 11, wo er beschreibt, wie ein Mann nachts von seinem Nachbar gestört wird. Er klopft und will was von ihm. Ich habe unerwartet Gäste bekommen, bitte leih mir was aus. Und er sagt, lass mich doch in Ruhe. Ich liege schon im Bett und meine Kinder mit mir. Die ganze Familie in einem Bett. Und so war es wohl häufig, dass die ganze Familie einen Wohnraum geteilt hat. Es gab ein Zimmer. Da haben wir zusammen gegessen, geschlafen, gelebt. Das ist ganz anders heutzutage. Ich habe mal eine interessante Seite gefunden vom Umweltbundesamt. Ich glaube, die Zahlen gelten für 2021. Deutschland, etwa 83 Millionen Personen, Einwohner. 40 Millionen Haushalte. Das heißt, im Schnitt wohnen in unseren Haushalten 2 Personen. Das ist keine große Familie. Und 40% dieser Haushalte, da lebt sogar nur eine Person. 40% unserer Bevölkerung wohnt alleine. Das ist was ganz anderes als damals, zur Zeit, wo Paulus noch geschrieben hat. Und die schreiben noch hier, der Trend geht weiter in diese Richtung. Manchmal liest man davon, dass es Wohnungsnot gibt, es gibt nicht genug Wohnungen. Und ich habe mich schon mal gefragt, ich verstehe das nicht. Es ist ja nicht so, dass die Bevölkerung jetzt in den letzten 10 Jahren doppelt so groß geworden ist. Nee, es liegt daran, dass wir immer mehr Wohnungen brauchen, weil immer mehr Leute alleine wohnen. Und selbst in der Kernfamilie, wenn wir als Kernfamilie vielleicht ein Haus teilen, selbst da ist es so, dass wir häufig darauf achten, dass jeder wenigstens sein eigenes Zimmer hat. Eine Türe, die er zumachen kann. Als wir umgezogen sind in das Haus, wo wir jetzt sind, wir haben eine Gaube nachträglich eingebaut, damit wir noch ein Kinderzimmer machen können. Das schätzen unsere Kinder auch. Aber verstehen wir, das ist eine ganz andere Situation. Familie heutzutage ist was ganz anderes als damals. Damals bedeutet Familie immer Kontakt mit anderen Leuten, immer in der Gruppe. Nähe. Und damals bedeutete Familie häufig auch Abhängigkeit. Man hat einander gebraucht, man war angewiesen aufeinander. Kinder waren die Altersvorsorge. Das ist heutzutage anders. Du kannst heutzutage auch deine Rente sichern, ohne deine Kinder mit einzuberechnen. Damals nicht so einfach. Deswegen auch die Geschichte in Lukas 7, wo der Jüngling zu Nein auferweckt wird. Die Witwe hat ihren einzigen Sohn verloren. Klar, es ist ein emotionales Problem, aber es ging auch um ihre Existenz. Früher war das so, dass man als Familie zusammen gelebt hat und einander gebraucht hat, um zu überleben. Häufig gab es Familienbetriebe. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt das. Oder denken wir an die Söhne von Zebedäus, die Jesus in die Nachfolge ruft. Die verlassen den Fischereibetrieb des Vaters. Das heißt, damals lebte man gezwungenermaßen zusammen in Gemeinschaft. Eng. Und heutzutage sind wir ganz anders finanziell abgesichert. Ich kann mich erinnern, eine Arbeitskollegin, ich glaube, es war nach dem ersten Kind, vielleicht nach dem zweiten. Aber die Frage, und noch Kinder? Nee, das können wir uns nicht leisten. Man staunt. Kinder sind ein Luxus heutzutage, etwas, wo man überlegen kann, kann ich mir das leisten oder nicht. Damals brauchtest du Kinder, damit du leben kannst. Ganz andere Zeiten. Und deshalb, wenn die Bibel davon spricht, dass Gemeinde Familie ist, allein durch diese zeitlichen Veränderungen hat sich viel in unseren Vorstellungen verändert. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir vielleicht manchmal heutzutage bestimmte Probleme haben mit Gemeinde. Bestimmte Herausforderungen, vielleicht stärker als die Menschen damals. Aber die Grundlage für die Vorstellung von Gemeinde ist nicht, was wir uns darunter vorstellen und wie wir geprägt worden sind, sondern letztendlich, was der Vater denkt über Familie. Deswegen die letzte Predigt über die Vaterschaft Gottes für seine Kinder im Glauben. Wenn Gott der Vater ist, dann ist es seine Familie. Und dann ist wichtig, was er über Familie denkt, wie er Familie sieht. Und das soll uns prägen. Und das wollen wir anschauen heute Morgen. 4 Dinge, die wir über Gemeinde als Familie lernen können. Das erste ist etwas Provokatives. Die geistliche Familie ist wichtiger als die menschliche Familie. Ist doch provokant, oder? Kann man das überhaupt so sagen? Ist das nicht viel zu extrem? Das ist eine steile These. Aber Jesus sagt das, nicht ich. In Markus 3 lesen wir, dass Jesus am Anfang von seinem Dienst unterwegs ist. Er ist in einem Haus, es kommt mal wieder eine ganze Menschenmenge zusammen. Und seine Verwandten kommen, um ihn zu holen. Warum wollen sie ihn holen? Sie sagen, er ist von Sinnen. Das, was mit Jesus da passiert, das ist nicht richtig. Irgendwas stimmt da nicht. Der spinnt ein bisschen. Zu viel in der Sonne gewesen oder irgendwas. Am besten, wir holen ihn wieder. Aber sie können ihn nicht holen, weil sie nicht durchkommen, weil es so viele Leute sind. Also lassen sie eine Nachricht übermitteln. Da kommen die Leute und sagen, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und dann antwortet Jesus in Vers 33, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickt umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Aus Jesus Sicht in dieser Situation ist die natürliche Familie zweitrangig. Es gibt eine Familie, die für ihn wichtiger ist. Das ist die Familie, die mit dem Vater im Himmel verbunden ist. Wirklich erstaunlich. Ich meine, das klingt heute noch ziemlich radikal. Aber damals, wo die Familie so wichtig war, unvorstellbar. Das ist nicht das erste Mal, dass Jesus so spricht. Lukas 14 sagt er zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, selbst sein eigenes Leben. Die geistliche Familie ist wichtiger als die menschliche Familie. Natürlich müssen wir auch vorsichtig sein, man kann das missbrauchen. Bedeutet nicht, dass wir unsere natürlichen Familien vernachlässigen dürfen. Darum geht es nicht. Jesus ist da auch ganz klar. Zum Beispiel in Markus 7 rügt er die geistlichen Führer. Warum? Weil sie genau das versucht haben. Sie haben gesagt, die Mittel, die ich eigentlich benutzen sollte, um meine Eltern zu unterstützen, das nenne ich Korban, das heißt Gott geweiht. Tut mir leid, Papa, hab nichts für dich heute. Ist alles Gott geweiht. Jesus sagt, nein, das ist Missbrauch, das ist falsch. So geht das nicht. Oder auch Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, wenn aber sich jemand weigert, für seine Angehörigen zu sorgen, vor allem für die, die mit ihm unter einem Dach leben, dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also darum geht es nicht. Wir haben immer noch unsere Verpflichtungen gegenüber der natürlichen Familie. Wir müssen für unsere Leute sorgen, aber es geht um Prioritäten. Was ist das Wichtigste? Was bestimmt die Gestaltung meines Lebens? Wenn wir wirklich eine ewige Seele haben, dann ist es verständlich, dass Jesus sagt, da sollen die Prioritäten liegen. Hier geht es um ewige Existenz. Und deswegen kann er tatsächlich sagen, sein Reich ist das Allerwichtigste. Gott zu lieben kommt an erster Stelle. Sein Reich und seine Familie haben oberste Priorität. Ich denke, wenn wir auch wirklich auf seine Stimme hören, dann wird es auch nie zum Nachteil, zum wirklichen Schaden für unsere natürlichen Familien auch ausschlagen. Also wir dürfen das Prinzip nicht missbrauchen, dann können wir tatsächlich viel Schaden anrichten. Aber ich glaube, wenn wir wirklich ernsthaft auf seine Anweisung hören und seine Prioritäten setzen, dann wird es unseren natürlichen Familien nicht zum Nachteil sein. Die geistliche Familie ist wichtiger als die menschliche Familie. Ist überraschend. Aber ich finde das auch tröstlich. Das darf uns heute Morgen auch erfreuen. Überleg mal, wir sind heute Morgen zusammen, Jesus ist unter uns. Selbst wenn Maria, die Mutter Jesu, heute noch leben würde und sie würde da draußen stehen und sagen, Jesus, komm du mal raus, wir gehen jetzt nach Hause. Jesus würde uns anschauen und sagen, nee, ich bin hier bei meinen Geschwistern, bei meiner Familie, hier gehöre ich hin. Das ist unglaublich, was für eine Ehre. Wir sind seine Familie. Das darf auch befreiend sein. Vielleicht hast du schlechte Familienerfahrungen gemacht. Vielleicht schämst du dich für deine Familie. Kann ja sein, deine natürliche Familie. Aber das muss dich nicht bestimmen, deine Identität. Das ist nicht, was dich ausmacht. In Gottes Augen gehörst du zu seiner Familie. Das ist viel, viel wichtiger. Aber diese Ehre hat auch eine Kehrseite der Verantwortung. Das bedeutet, dass wir auch wirklich unsere geistlichen Geschwister wertschätzen müssen. Das bedeutet, dass wir prüfen müssen, wie wir unsere Prioritäten setzen. Es gibt manchmal unter Christen so einen frommen Götzendienst, dass man Familie an erste Stelle stellt. Ne? Dass man sagt, nö, wir tun alles für die Familie. Die Kinder gehen vor. Und man trifft dann die Entscheidungen immer so, ja, Gemeinde oder da ist was. Ja, wir würden gerne, aber die Kinder. Und die Kinder haben, das kann Götzendienst werden. Die Kinder sind nicht an erster Stelle, sondern Gott. Es ist nicht nützlich, wenn wir unseren Kindern den Eindruck vermitteln, dass die Welt sich um sie dreht. Da können wir egoistische, tyrannische Menschen züchten, die nicht leichter in den Himmel kommen, sondern vielleicht sogar noch schwieriger, weil sie denken, ja, mir steht eh alles zu. Gott steht ja in meiner Schuld. Aber das ist nicht so. An erster Stelle kommt Gott und dann alles andere. Und das gilt auch für Familie. Und auch die geistliche Familie muss bei uns irgendwo eine Priorität sein, wenn wir Gottes Kinder sind. Einen zweiten Gedanken ist, dass wir unsere Geschwister nicht aussuchen können. Ich habe meine Kinder gewarnt, heute werden sie in der Predigt vorkommen. Was passiert, wenn ein Geschwisterkindchen zur Welt kommt? Was machen die Geschwister? Ihr kennt bestimmt alle solche Geschichten, das geht nicht immer glatt, ne? Manchmal gibt es Geschwister, die sagen, könnt ihr es wieder zurückbringen? Oder auch die Geschichten, wo sie sagen, wir haben uns doch einen Hund gewünscht. Aber das Kind ist jetzt da. Man muss sich damit arrangieren. Gott sucht die Familienmitglieder aus, nicht ich. In Johannes 1 lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ist was sehr Interessantes. Nicht der Wille von Menschen spielt hier eine Rolle. Es ist Gottes Wille, wer zur Familie gehört. Er sucht die Glieder aus. Es ist der Geist, der das bewirkt. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ein Vers, den wir häufig zitieren, wenn wir versuchen zu erklären, wer oder was der Geist ist und wie er wirkt. Weil schön irgendwie rauskommt, du kannst es eigentlich nicht greifen. Das ist sowas Geheimnisvolles, du kannst nur die Wirkungen sehen, ne? Aber hier, der unmittelbare Zusammenhang, hier geht es eigentlich um die Familienzugehörigkeit. Der springende Punkt hier ist, Jesus sagt, das bewirkt der Geist. Der Geist entscheidet, wer wiedergeboren ist. Wie wird man Teil der Familie? Indem man neu geboren wird, wiedergeboren wird, Gott als Vater hat. Das heißt, wir können unsere geistlichen Geschwister nicht aussuchen. Wir haben kein Recht, Familienmitglieder anzunehmen oder abzulehnen nach eigenen Vorlieben. Auch in der normalen, natürlichen Familie gibt es Glieder, die man gerne hat und welche, die einen nerven. Aber das verändert nichts daran, dass man trotzdem zusammen zur Familie gehört. Das sind keine gewählten Freundschaften, das sind keine Mitgliedschaften in Vereinen, sondern das sind Beziehungen, die geschaffen sind von Gott selbst, die einfach Tatsachen sind. Und diese Verbindungen bleiben für immer. Deswegen gibt es in der Gemeinde keinen Platz für Klickenbildung. 1. Korinther 1 bis 3 können wir davon lesen, wie Paulus dagegen kämpft. In Korinth gab es Grüppchenbildung. Es gab Grüppchen, die sich gegenseitig gar nicht mehr gut ausstehen konnten oder miteinander konnten. Der eine sagt, ja, ich bin eher ein Fan von Paulus, der andere Apollos, der andere Petrus. Heutzutage würde man vielleicht sagen, keine Ahnung, John Piper oder irgendeinen anderen Namen. Und dann tun wir uns schwer, weil das ja ein bisschen andere Stilrichtungen sind und mit der Gruppe. Und Paulus sagt, nein, vergiss es, Christus alleine zählt. Nur Christus ist für euch gestorben, sonst niemand. Das ist die Grundlage für die Familienzugehörigkeit. Persönliche Präferenzen, mit wem ich mich leichter tue, das hat hier überhaupt nichts verloren. Kein Wunder, dass man eine Neugeburt braucht, um in diese Familie zu kommen. Und das auszuleben, der natürliche Mensch hat überhaupt keine Lust auf das. Aber wenn Gott das schenkt, dann wächst die geistliche Familie zusammen. Auch hier wieder, das ist tröstlich. Ist das nicht schön? Keiner wird dich jemals aus Gottes Familie rausschmeißen können, einfach weil er dich nicht mag. Das ist doch super. Wenn du ein Kind Gottes bist, gehörst du für immer dazu. Auch wenn andere dich komisch finden, belastend, ablehnen. Aber ausstoßen aus der Familie Gottes, die haben keine Möglichkeit. Das interessiert nur der Vater selbst, der entscheidet. Bedeutet aber auch eine Verantwortung. Das heißt, dass wir verpflichtet sind, miteinander auszukommen. Einander zu ertragen. Gibt es christliche Geschwister, die du nicht ausstehen kannst? Die dich auf die Palme bringen? Die dich nerven? Ja, also mir geht's so. Und da ein paar Leute grinsen, denke ich, geht's ein paar von euch auch so. Was sollen wir damit tun? Wir müssen sie lieben als Teil der Familie. Einfach nur, weil der Vater sie geboren hat. Durch den Geist, durch die Wiedergeburt zur Familie gemacht hat. Dann will ich sie auch als Geschwister lieben. Übrigens bedeutet lieben hier auch nicht so ein warmes, kuscheliges Gefühl, sondern gut behandeln. Um des Herrn willen. Und das Interessante ist, vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht, wenn man anfängt, die Menschen gut zu behandeln, um Jesu willen, die man eigentlich gar nicht persönlich so mag, mit der Zeit wächst sogar was, und mit der Zeit fängt man an, sie fast schon ein bisschen zu mögen. Das ist echt ein Wunder. Aber so funktioniert es. So wünscht sich Gott es auch für seine Familie. Wir gehören zusammen, nicht weil wir uns sympathisch finden, sondern weil er uns erwählt hat. Gibt es heute Morgen vielleicht jemand, den du einfach ganz neu annehmen musst? Dann mach das mit dem Herrn aus. Bete für die Person, bete um Vergebungsbereitschaft, um viel Liebe. Nimm dir vor, ihn anzunehmen, einfach weil er zur Familie gehört. Das führt uns zum nächsten Punkt. Was bedeutet es, wenn Gemeinde Familie ist? Es bedeutet, dass man in der Gemeinde füreinander sorgt. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Als die ersten Christen ihre neue Familie entdeckt haben, zum Glauben gekommen sind in Jerusalem, da lesen wir, dass sie alles teilten, alles gemeinsam hatten. Sie waren ein Herz und eine Seele, heißt es. Und dann, in Kapitel 4, keiner hat behauptet, dass sein Eigentum ihm selbst gehörte, sondern sie teilten alles. Das Neue Testament geht selbstverständlich davon aus, dass in der Gemeinde, in der Familie Gottes, man sich gegenseitig unterstützt. Unter anderem auch finanziell. Das ist ein ziemlich radikaler Gedanke. Mein Einkommen gehört nicht mir. Nicht einmal nur meiner natürlichen Familie, sondern es gehört dem Vater und seiner Familie. Das Ziel ist, keiner soll Not leiden. Das ist natürlich sehr wichtig, hier das zu erwähnen. Es geht nicht darum, Faulheit zu fördern. Auch hier braucht es Weisheit bei der Umsetzung, aber Faulheit ist nicht das Ziel, dass dann, wer wenig Geld hat, sich zurücklehnt und sagt, ja gut, der andere hat mehr, dann soll er mich durchfüttern. Paulus ist da ganz radikal im 2. Thessalonicher Brief. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Beziehungsweise wer nicht arbeiten will. Wichtiger Unterschied. Selbst die Unterstützung für Witwen war streng geregelt. Paulus hat da hohe, hohe Anforderungen. Nicht jede Witwe soll von der Gemeinde durchgefüttert werden. Sondern diejenigen, die sich um ihre eigene Familie gesorgt haben, und die ein Zeugnis haben von guten Werken. Das sind die, um die sich die Gemeinde wiederum dann kümmert. Klar, es braucht Weisheit bei der Verteilung, aber hier geht es erstmal um was anderes. Es geht erstmal darum, um meine Einstellung zum Geld und zu meinen Mitteln. Wem gehören sie? Mir selbst oder gehören sie Gott? Und wenn sie Gott gehören und Gott der Vater der Familie ist, dann ist eigentlich er derjenige, der die Mittel verteilt. Es ist ein bisschen schwierig, auch wieder heutzutage, weil wir in einem Land leben, wo es einen Sozialstaat gibt. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass viele der Notsituationen, die es vielleicht damals gab, heutzutage abgefangen werden vom Staat. Das macht es natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Aber trotzdem kann es finanzielle Notlagen geben, auch heutzutage. Und da sind wir gefordert als Familie. Sind wir füreinander da? Und vielleicht gibt es auch ganz andere Dinge außer nur Geld. Manchmal brauchen Menschen Hilfe. Vielleicht Hilfe mit dem Computer, mit dem Handy. Soll es geben, Möbel schleppen beim Umzug, Holz machen, Besuche bei Einsamen. Also es gibt ganz viele Dinge. Es soll aber, das Prinzip ist, es soll keine Not leiden. Die Familie soll füreinander sorgen. Und auch das ist wieder hoffentlich auch eine Ermutigung und ein Trost. Überleg mal, du wärst ganz alleine auf dieser Welt, unterwegs mit dem Herrn. Und du hast ein Problem. Was dann? Aber Gott hat dich nicht alleine gelassen. Er hat dich in eine Gemeinde gestellt. Und wenn du Not hast, kannst du zu deinen Geschwistern gehen. Und du darfst erwarten, dass sie für dich da sein werden und dir helfen werden, so gut sie können. Wir scheuen uns aber eigentlich häufig eher davor, um Hilfe zu bitten. Wir sind doch irgendwie so geprägt, dass es eher geistlich ist, stark zu sein. Und wir sind dann eher diejenigen, die anderen helfen wollen. Vielleicht müssen wir hier auch einfach von diesem Bild ein Stück weit neu lernen. Wenn wir wirklich zur Familie gehören, zu der geistlichen Familie der Gemeinde, dann bedeutet das auch, dass wir einander um Hilfe bitten dürfen. Und dann wünsche ich mir, hoffe ich, dass wir auch die Freude erleben, dass Dinge zusammengetragen werden. Und natürlich die Verantwortung dann, wenn wir selbst auch Hilfe empfangen, dann, dass wir auch Hilfe weitergeben, da wo wir können. Gemeinde als Familie zeigt sich darin, dass man füreinander sorgt. Und der vierte Punkt für heute Morgen. In der Familie werden wir geprägt. Familie ist der wichtigste Ort, um Menschen zu prägen. Wenn man überlegt, in welchem Alter findet die wichtigste Prägung statt, in welchem Umfeld sind die Kinder? Hauptsächlich in der Familie. Da finden die wichtigsten Dinge statt. Verhaltensweisen werden gelernt, Werte werden gelernt. Vieles wird mitgegeben, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Das saugen wir so nebenbei auf. Wir schauen uns Verhalten häufig ab. Es gibt keine anderen Menschen, mit denen wir in den wichtigsten Prägungsphasen Zeit verbringen, als die Menschen in unserer Familie. Und ein Stück weit darf das auch für die geistliche Familie so sein. In Hebräer 10 können wir lesen, Verse 24, 25, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Gemeinde soll der Ort sein, die Familie soll der Ort sein, wo wir geprägt werden, wie wir uns gegenseitig prägen, zum Guten. Und deshalb brauchen wir Zeit. Es geht nicht ohne Zeit. Wir müssen Zeit miteinander verbringen. Nur so funktioniert Prägung. Wie lernen wir eigentlich? Es gibt verschiedene Modelle und Einteilungen. Eine Möglichkeit ist, zwischen formale Lehre zu unterscheiden und informelle Lehre. Formale Lehre ist, was wir so aus der Schule kennen, Unterricht. Da wird Wissen vermittelt. Eine Sonntagspredigt zum Beispiel ist eine Art formale Lehre. Wenn alles gut läuft, im optimalen Fall, wird Wissen vermittelt. Aber das alleine reicht kaum, um Leben zu verändern. Und Paulus sagt, das Ziel der Lehre ist nicht viel Wissen, sondern Liebe. Ein verändertes Leben. Und deswegen brauchen wir auch informelle Lehre oder informelle Begegnungen. Viel, viel mehr gehört dazu. Zum Beispiel Gespräche miteinander. Über unsere Probleme zusammen reden und beten. Lernen zuzuhören, auf den anderen einzugehen. Den anderen ertragen mit seiner Andersartigkeit. Das erfordert Kraft, das erfordert viel Zeit, aber so lernen wir. Lernen am Modell. Es ist eine Sache, wenn ich eine Gebrauchsanweisung lese. Wie mache ich die Verkleidung von meiner Autotüre runter? Und da kann ich das lesen. Aber ich gucke mir lieber ein YouTube-Video an. Da schaue ich, wie jemand das macht. Ja, zack, 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 zack. Ich muss nicht das in Worte fassen. Wenn ich das sehe, kann ich es nachmachen. Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Ich brauche mehr als nur Anweisungen. Manchmal brauche ich einfach einen Mensch, der was macht. Und ich gucke es mir an und sage, ah, okay, ja. So ähnlich könnte ich es auch machen. Einander anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Wir können 10.000 Mal in einer Predigt erwähnen, dass Dienst wichtig ist. Und es kann trotzdem gar nichts auslösen. Wenn ich aber Sonntagmorgens komme und jemand hat schon Schnee geschippt und es ist alles frei da draußen, das tut was mit mir, dann denke ich mir, ah, interessant, da hat sich jemand Zeit genommen. Und auf einmal denke ich, ja, sowas könnte ich vielleicht auch. Es spricht mich ganz anders an. Das ist ein Vorbild, was ich viel leichter folgen kann. Und es motiviert mich. Da denke ich mir, guck mal, da ist einer, der hat die Geschwister lieb. Der dient. Der hat sich die Mühe gemacht, dass die anderen hier ohne Schnee reinkommen. Und das motiviert mich. Dann denke ich, ah ja, ich möchte vielleicht auch dienen. Ich möchte auch den Geschwistern was Gutes tun. Wenn er das kann, kann ich das auch. Und so funktioniert es. Aber dafür brauchen wir Zeit. Das geht nicht ohne Zeit. Es kann nicht wachsen, wenn wir einmal im Monat sonntags zum Gottesdienst kommen. Das ist nicht Gemeinde. Das reicht nicht. Wenn es nur um Wissensvermittlung ginge, dann würde ich sogar sagen, Leute, bleibt doch zu Hause. Heute Morgen schaut ihr doch eine gute Predigt irgendwie im Internet an. Denn es gibt begabtere Lehrer als ich. Das weiß ich, weil ich, das geht mir ja selbst so. Es gibt gewisse Leute, die willst du hören, ja, und dann kannst du dir das runterladen. Die reden so, wie du es verstehst, wie du es magst. Die reden auch über die Dinge, die dich interessieren. Wenn es nur um Wissen ginge. Aber es geht nicht um Wissen. Es geht um Leben, um Veränderung. Und deswegen ist es tatsächlich was anderes, auch die Predigt heute Morgen. Ihr könnt mich später ansprechen. Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, das war übrigens nicht ganz richtig. Du hast diesen Vers aus dem Zusammenhang genommen. Versteht ihr, das ist was ganz anderes. Begegnung, aber das braucht Zeit. Du musst selbst da sein. Nur so kann Familie funktionieren. Und Taten sprechen bekanntermaßen lauter als Worte. So können wir einander prägen, aufeinander Acht haben und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Dafür ist die geistliche Familie da. Es darf dich ermutigen heute Morgen. Möchtest du wachsen? Bist du unzufrieden mit der Sünde in deinem Leben? Möchtest du dem Vater ähnlicher werden? Dann ist Gemeinde ein guter Ort, um das zu erleben, um das zu üben. Das ist ein Geschenk Gottes an dich. Die Herausforderung natürlich, es widerspricht ein Stück weit unserem Familiendenken in unserer Zeit, wo wir es gewohnt sind, wir ziehen uns zurück, jeder kann dann seine Türe zumachen. Man kommt nur raus, wenn man genug Bedürfnis hat. Man trifft sich vielleicht kurz in der Küche, aber wenn es anstrengend wird, verschwindet wieder jeder in sein Zimmer, macht die Tür wieder zu. Und dann für sich im Internet, in seiner Welt. Aber so funktioniert es nicht, geistlich. Wir brauchen einander, wir brauchen die Herausforderungen, wir brauchen die Begegnungen, das Reiben und das geht nur, wenn wir Zeit investieren. Wie viel Zeit, das weiß ich nicht. Das musst du zwischen dir und deinem Herrn ausmachen. Auch da sind wir unterschiedlich und wir dürfen einander nicht vorschnell, voreilig richten. Aber wir brauchen Zeit. Irgendeine Begegnung. Und wir haben Möglichkeiten. Sonntags haben wir diese Gottesdienste, wo wir zusammenkommen. Die Zeit nach dem Gottesdienst ist sehr wichtig. Kaffee trinken zusammen, miteinander reden, Zeit verbringen, Zeit investieren. Wir haben Hauskreise, Gebetsstunde, es gibt Dienstmöglichkeiten, Teamkreis, Oja. Überall da, wo man zusammenkommt, verbringen wir Zeit zusammen und leben Familie. Gemeinde als Familie, ein spannendes Bild. Zum einen sehr ermutigend. Du gehörst zur Familie Gottes und egal, was die anderen über dich denken, du gehörst immer dazu, weil der Vater dich erwählt hat. Das ist tröstlich, das ist schön. Egal wie deine natürliche Familie war, das muss dich nicht für immer prägen. Du darfst wachsen, dich verändern lassen in das Bild, das er für dich vorgesehen hat. Gemeinde darf ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. Wir dürfen Hilfe annehmen. Wir dürfen Hilfe geben. Und ein Ort, wo wir einander prägen. Zum Guten anreizen, zur Liebe und zu guten Werken. Amen.